Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und die richtige Radiosendung, Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Schon mal der Hinweis: Radio X 91,8. Wenn ihr früher weg wollt und die Sendung nach weiterhören, zu Ende hören wollt oder noch überhaupt noch mal hören, Radio X plus 7 steht es ab morgen, am Samstag, nee, ja doch, Samstag, 7 Tage zum Nachhören bereit. Radio X gibt es auch noch auf DAB plus und als Livestream radiox.de. Schon mal eine kleine Vorabinformation: Die Sendung hatten wir aufgezeichnet, vor 2 Tagen am Mittwoch. Und wie immer an der Stelle der Hinweis: Sollte in der Zwischenzeit jemand die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt haben, denkt daran, dass sich dadurch vieles oder manches verändert haben könnte. Sehr viel Konjunktiv. Mittel zum Leben. Lebensmittel sind zu wertvoll, um weggeworfen zu werden. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Lebensmittelverschwendung ist wie in anderen Industriestaaten, auch in der BRD, ein Thema. Enorme Mengen werden weggeworfen, obwohl sie noch genießbar, noch essbar sind. In der BRD sind es durchschnittlich 78 Kilo pro Kopf im Jahr, keine unerhebliche Menge. Dem entgegenzuwirken hat sich Foodsharing Frankfurt zur Aufgabe gemacht. Auch Greenpeace beschäftigt sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Auch Stichwort Wertschätzung von Lebensmittel, Essen und so weiter. Ja, ich habe heute nette Gäste hier im Studio, zweimal in Reihe um an. Das ist einmal die Lisa Williot vom Foodsharing Frankfurt. Lisa, schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Dann habe ich die Katharina Schiller, auch von der Foodsharing in Frankfurt. Katharina, hallo.
Hallo.
Und die Sandra Kosic von unserer Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Sandra, schönen Tag. Du darfst dich ruhig entspannen, es wird schon werden.
Hallo.
Ja, bevor wir jetzt mal ins Thema einsteigen, ja, aber bevor ich es vergesse, mein Name ist Otto Gebhardt. Das ist das, was immer so die Lücke hinterlässt, genau. Bevor wir einsteigen, kurz etwas zu eurem persönlichen Hintergrund. Katharina, wolltest du mal anfangen, alphabetmäßig?
Ja, gerne. Ich bin Foodserverin, also weil Essen, Ernährung wichtig ist, also Retten davon auch super wichtig ist, wie du ja schon gerade gesagt hast, bei der ganzen Verschwendung, die wir haben. Und ich bin Agrarwissenschaftlerin, also ich mache in meinem Beruf halt mehr um die, wo das Essen herkommt und so, aber da wird ja auch sehr viel verschwendet. Insofern, ich finde das super spannend, in was involviert zu sein, wo man auch direkt als Einzelperson aktiv einen Beitrag gegen die Verschwendung leisten kann. Und sehe das halt immer so als Gesamtpaket von der Farm halt auf den Teller beziehungsweise in den Mund. Deswegen, ich finde Foodsaving ja einfach eine fantastische Sache rundherum und freue mich sehr, heute hier mit euch darüber sprechen zu dürfen.
Danke, Lisa.
Ja, hallo, genau. Ich bin Vorstandsvorsitzende von unserem Verein von Foodsharing Frankfurt am Main e.V. und mache entsprechend auch viel, ja, Organisatorisches, bin viel in der Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Verein auch aktiv. Aber am Ende des Tages, wie alle unsere wertvollen Vereinsmitglieder, eben auch Foodsaverin, heißt rette auch ganz viele Lebensmittel vor der Tonne. Bin beruflich, also hauptamtlich, weil Foodsharing machen wir ja alle nebenbei ehrenamtlich. Hauptamtlich bin ich Referentin für politische Bildung beim Sozialverband VdK Hessen-Thüringen und bin da eben auch in der politischen Bildungsarbeit aktiv. Da lassen sich auch immer viele Parallelen finden, gerade was so das Engagement, Ehrenamt, ja, Zivilcourage und Ähnliches angeht.
Danke, Sandra.
Ja, ich bin Sandra und auch eben bei Greenpeace tätig mit Otto zusammen. Deswegen unterstütze ich ihn heute ein bisschen und ich bin Ansprechpartnerin für den Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Und habe mich hier in Frankfurt auch schon viel auf der Stadtfarm aufgehalten, die ja auch,
Was ist die Stadtfarm?
ja, die Lebensmittel hier in Frankfurt produziert, sodass wir fast gar keine Verschwendung haben, weil wir sie direkt vom Acker essen können. Ja, und hauptberuflich bin ich als Lehrerin in Biologie und Chemie an der Ernst-Reuter-Schule tätig.
Naja, das ist doch die ideale Kombination: Agrarwissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin, Biologie, Chemielehrerin. Also da muss ich mich jetzt dann schon ganz schön zurückhalten, um nichts Falsches da zu erzählen, auszuplappern. Wer oder was ist Foodsharing? Wer von euch beiden, Lisa, Katharina, möchte euch, ihr habt es ja schon ein bisschen angedeutet, aber Katharina.
Also, Foodsaving ist ein eingetragener Verein. Wir hier in Frankfurt, also das hat sich als losen Organisation angefangen ist. Es war ein sehr großer Bottom-up-Prozess. Also es waren einfach interessierte Leute, die zusammengekommen sind. Und seit 2014 so ungefähr gibt es da hier in Frankfurt eine Bewegung für. Und seit April 2021 sind wir ein eigentragender Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Und was wir machen ist, ich meine, wir kooperieren mit Läden zusammen. Wir retten die extra die Lebensmittel, die nah an dem Wegschmeißdatum sind, und benutzen die dann selbst oder geben die weiter an andere Leute, die sie dann weiter benutzen. Wir sind im Moment, haben wir so circa 820 aktive Mitglieder hier in Frankfurt, und wir kooperieren mit 115 Läden zusammen, aus ganz unterschiedlichen Lebensmittelbranchen.
Die Zahl fand ich erstaunlich, was du gerade nanntest. 820 ist doch relativ viel, oder Lisa? Du darfst dann auch gleich drüber antworten, wie seid ihr im größeren Netzwerk organisiert? Ist Foodsharing Frankfurt ein singulares?
Genau, also das waren jetzt zwei Fragen in einem. 820 ist viel, und tatsächlich aber sind wir stetig am Wachsen. Also ich habe jede Woche bei uns Aufnahmeanträge zu bearbeiten, weil wir wirklich jede Woche neue Mitglieder gewinnen. Das heißt, auch die 820 ist nächste Woche schon wieder eine veraltete Zahl. Also wir haben einen massiven Zuwachs an Mitgliedern, an Leuten, die sich eben im Bereich Foodsharing, Lebensmittelrettung einbringen wollen. Es ist natürlich viel, aber hätten wir noch mehr Mitglieder, wie gesagt, Tendenz ist ja zum Glück dahin, könnten wir noch mehr Lebensmittelbetriebe beretten. Und die zweite Frage, ja, Foodsharing ist bundesweit organisiert oder sogar eben darüber hinaus. Also wir haben auch Gruppen in anderen Ländern, und es gibt im Prinzip so, ja, die heißen nicht Ortsgruppen, aber es ist sowas wie eine Ortsgruppe in größeren Städten.
Ländern meinst du Bundesländer oder Nationalstaaten?
Also es gibt es auch in anderen Ländern, ja, wirklich, okay, genau, okay, außerhalb okay. von Deutschland. Okay. Also insbesondere auch in Österreich und der Schweiz, weil es initial eben schon die deutschsprachigen Länder waren. Aber wir haben mittlerweile Ableger wirklich auch in vielen, vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt. Okay. Genau, und grundsätzlich gibt es eben immer so, ja, Ortsgruppen, hatte ich schon gesagt, die sind entweder in einer größeren Stadt dann angegliedert, deswegen ist es hier bei uns auch Frankfurt am Main, oder wenn es eine eher ländliche Region ist, dann sind es meistens Landkreise. Also jetzt hier um die Ecke der Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, was okay. auch immer, da gibt es dann immer Ortsgruppen. Ne? Und in der Stadt sind eher mal größere Gruppen, entsprechend auch mehr Läden, die wir beretten können, auf dem Land ein bisschen kleiner, aber auch da spricht sich das rum und baut sich das auf.
Seit wann seid ihr in Frankfurt aktiv?
2014,
genau. Okay. Und welche Ziele verfolgt ihr mit eurem Engagement? Was ist der große Wurf, der große Gedanke dahinter, Katharina?
Also ich denke, der große Gedanke ist ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, ich glaube, es werden in Deutschland vielleicht, was ist die Statistik, oder nicht in Deutschland, aber in den entwickelten Ländern grundsätzlich, sagen wir mal 30% von dem Ernährungswaste ist in dem
Abfall,
Entschuldigung, ja, ist in Problem. Dem Bereich von dem Verkauf und danach. Und deswegen ist das super wichtig, da einzusetzen. Und das ist halt unser Ziel, dass wir da retten.
Genau, also grundsätzlich, ja, gerne. Also grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch, dass Lebensmittel gerettet werden, weil in diese Lebensmittel auf sämtlichen Ebenen von der Produktion angefangen, bis sie nachher bei uns auf dem Teller landen, im Idealfall, ganz, ganz viele wertvolle Ressourcen aufgebraucht wurden. Also das betrifft Wasser. Die ein oder andere weiß vielleicht, wie viel Wasser in einem Apfel oder noch schlimmer in einem Stück Fleisch oder sowas steckt. Aber das betrifft natürlich ganz, ganz groß auch den CO2-Ausstoß. Also alle Lebensmittel, die wir konsumieren, bringen einen riesigen CO2-Fußabdruck mit sich. Und wir sagen halt, wie gesagt, von der Produktion über Lagerung, Transport, Vertrieb oder das Kochen, das kann ja alles das, was da an CO2-Ausstoß sozusagen mit dranhängen kann, nicht für die Tonne gewesen sein. Entsprechend wollen wir eben, dass diese Lebensmittel, die noch genießbar sind, gegessen werden, anstatt weggeworfen zu werden. Und das ist ja auch unser täglich Brot, eben wirklich die Lebensmittelrettung vor Ort in den Betrieben, auf den Wochenmärkten, bei den Bäckereien, in Kantinen und so weiter. Und daneben machen wir natürlich auch politische Bildungsarbeit, versuchen aufzuklären, machen Öffentlichkeitsarbeit, machen was an Schulen und sind ja mit Infoständen hier und da unterwegs, um einfach Menschen zu sensibilisieren. Weil der Großteil tatsächlich, und das wird ein bisschen absurd, ist eigentlich im Privathaushalt und nicht im Einzelhandel.
Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Genau. Du hast mir jetzt viele Fragen schon beantwortet. Macht es mir leichter und schwerer, weil ich jetzt dann eigentlich mir überlegen muss, hinterher, was mache ich noch. Aber sehr schön. Sandra, welche Berührungspunkte gibt es denn für Greenpeace beim Thema Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelproduktion und ja, letztendlich auch Verschwendung?
Ja, natürlich interessiert uns das sehr stark, weil so viel Klima da betroffen ist. Also wenn man bedenkt, dass 24% von den klimaschädlichen CO2-Emissionen allein durch die Ernährung zustande kommen und wir ein Drittel der Lebensmittel wegschmeißen, dann hat das natürlich einen riesen Effekt. Wenn wir Lebensmittel verschwenden, ist das klimaschädlich.
Welche Hauptaugenmerke hat Greenpeace beim Thema Lebensmittel, also Produktion, Landwirtschaft, ist ja, glaube ich, eher so der Oberbegriff, oder kann man das so sagen? Und was Greenpeace als Thema in dem Bereich hat, die Landwirtschaft?
Ja, also vor allem beschäftigen wir uns ja mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir versuchen, den Verbraucher zu fassen quasi, weil ja 60% der Lebensmittel auch im Haushalt weggeschmissen werden. Und dann, wenn man den Verbraucher etwas sensibilisiert für die Lebensmittel und wie lange sie eigentlich haltbar sind, was man beim Einkauf beachten könnte, hier ist eigentlich, wo wir unser Hauptaugenmerk draufsetzen. Und das Zweite ist in dem politischen Bereich, dass man versucht, Änderungen zu erwirken, die dann vielleicht auf den Handel irgendwie auswirken, dass die nicht so viel Lebensmittel wegwerfen.
Aber Greenpeace selber ist jetzt im Bereich Teilen von Lebensmitteln, so wie Foodsharing das macht, nicht aktiv, aber unterstützt ihr das in irgendeiner Form jetzt, also auch mal vielleicht auch inhaltlich oder wie?
Ja, also aus? Wir haben schon auf der Homepage, wenn ihr bei Greenpeace schaut und man sich damit beschäftigt, dann verweisen wir direkt auf Foodsharing, weil wir die Organisation richtig gut finden und uns sehr darüber freuen, dass es sowas gibt.
Na, ist das ein schöner Anknüpfungspunkt jetzt heute. So dürft ihr euch gerne die Bälle noch zuspielen, die nächsten paar Minuten. Ja, jetzt an euch, Lisa oder die Katharina. Katharina sagt, bei dir fange ich jetzt mal an. Wie setzt ihr denn eure gesteckten Ziele um? Wie funktioniert das? Manche können sich wahrscheinlich gar nicht so im Moment richtig vorstellen, wie sowas passiert.
Ja, also es ist an sich ganz simpel, aber es ist auch komplizierter hinten, also wenn man dann sich so den Hintergrund überlegt, weil ich meine, es ist ja relativ simpel, es gibt eine Webseite, wo man sich einträgt zu bestimmten Uhrzeiten in den Betrieben, bei denen man Mitglied ist, und dann geht man in den Betrieb und holt das ab, was die schon beiseite gestellt haben, was halt bei Mindesthaltbarkeit und Datum ist oder so.
Ganz kurz dazwischen, ich werde ab und zu mal vielleicht eine Zwischenfrage stellen. Also ihr fahrt nicht blind irgendwo hin und holt es ab, wie das zum Beispiel die Tafel ja macht, über das werden wir nachher nochmal kurz reden. Die fahren ja einfach hin und wenn was übrig ist, nehmen sie es mit, wenn nicht, dann nicht. Ihr habt schon fixe Termine.
Die Tafel hat auch fixe Kooperationspartner, die fahren ja nicht auch einfach irgendwo hin ohne Absprache.
Also ja, aber genau. die wissen vorher nicht, ob noch was übrig ist.
Aber wir auch nicht. Also das ist schon gleich. Okay. Genau. Sowohl die Tafel als auch wir haben ganz feste Kooperationspartner, mit denen dann auch klar ist, das kann Katharina ja nochmal ausführen, genau, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag, also eigentlich immer, wenn geöffnet ist, hingehen und Sachen holen, die dann für uns bereitstehen.
Genau, und das ist ja auch nicht so, dass man sich die Sachen aussucht und teilweise ist halt nichts da, was ich persönlich auch immer ganz toll finde, weil das heißt ja, dass der Laden einfach gut gewirtschaftet hat. Ja. Teilweise kriegt man halt 100 Brötchen, da musst du gucken, was machst du mit denen, an wen gibst du für die weiter, wer kann die gebrauchen, gibt es irgendwo einen Verteiler? Also wir haben ja, benutzen ja die Sachen nicht nur selbst, sondern verteilen die auch weiter. Das kann man, dazu gibt es direkt, da arbeiten wir auch mit der Obdachlosengruppen in Frankfurt zusammen, die Obdachlose unterstützen. Oder es gibt halt auch direkt, also es nennt sich ein Verteiler, das ist ein Schrank, der dann irgendwo,
also
in der Nachbarschaft steht.
Also fair geschrieben.
Fair geschrieben, genau. Man kann es, ja, kleines Wortspiel da. Aber es gibt auch so Verteilerschränke in Nachbarschaften, wo man dann das übrig gebliebene Essen reintun kann, auch ganz oft Obst oder Gemüse oder Brotwaren, Backwaren und so. Was ganz wichtig ist, wir machen am Anfang eine Hygieneschulung, also nicht eine offizielle Hygieneschulung, sondern eine von Food Saving, nach den Food Saving Guidelines und Richtlinien muss man erst einen Quiz machen, bevor man in den Verein eintreten darf. Und wie gesagt, ich bin Agrarwissenschaftlerin, ich habe gedacht, ich kenne mich da ein bisschen aus, aber ich bin bei diesem Quiz auch beim ersten Mal durchgefallen, obwohl man
da reden wir nachher am Schluss nochmal drüber, wie man bei euch einsteigen kann, aber schon mal, ja, guter Hinweis, passt ja einfach vom Ablauf her. Lisa, jetzt bei dir, seht ihr euch als Konkurrenz zur Tafel, weil du das jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen hast, die Tafel?
Nee, gar nicht. Wir arbeiten mit der Tafel auch auf ganz vielen Ebenen zusammen. Okay. Wir werden das oft gefragt, weil das natürlich irgendwie für die Leute auf der Hand liegt. Okay, noch eine Organisation, die sozusagen Lebensmittel rettet. Aber wir haben eine ganz andere, sag ich mal, Abholmenge als die Tafel. Also sagen wir mal so, ich fange vorne an. Bei uns gilt ganz eindeutig, und das ist auch bundesweit so, und wir haben auch einen bundesweiten Kooperationsvertrag da oder Beschluss zwischen Foodsharing Deutschland und der Tafel Deutschland, dass die Tafel natürlich immer Vorrang hat. Also wenn es Betriebe gibt, bei denen die Tafel die Lebensmittel abholen möchte, dann machen die das und da ziehen wir uns immer zurück. Wenn es Betriebe gibt, bei denen die Tafel nicht abholen möchte, springen wir ein.
Okay, ihr sprecht euch mit der Tafel dann ab?
Manchmal mit der Tafel, manchmal über die Betriebe. Aber meistens erledigt sich das von selbst, weil wenn wir auf Kooperationspartnerbetriebe zugehen und unsere erste Frage, wenn wir vor Ort Klinken putzen sozusagen, ist immer, was passiert bei euch mit den aussortierten Lebensmitteln? Und wenn die uns dann sagen, das holt die Tafel ab, sagen wir, Mensch, ist ja richtig gut. Und was holen die denn alles ab und was vielleicht nicht? Weil da kommt jetzt der Knackpunkt. Die Tafel hat andere Hygienevorgaben als wir. Die haben andere Regeln, an die sie sich halten müssen, und die kommen für andere Mengen. Also wir fahren tatsächlich auch mit dem Lastenrad für einen Sack Kartoffeln oder drei Brötchen los und holen das bei einem Alnatura, sage ich jetzt mal, ab. Für diese kleinen Mengen, für die wir losgehen, geht die Tafel nicht los. Die geht ja mit den großen Sprintern, das muss sich dann auch rentieren. Das heißt, wir kommen uns da gar nicht in die Quere, weil wir andere Mengen von Lebensmitteln abholen und wie gesagt auch zum Teil andere Lebensmittel, die die Tafel nicht mitnehmen darf. Und entsprechend gibt es auch viele Kooperationspartner, wo zuerst die Tafel kommt und wir dann im Nachgang noch das mitnehmen, was die Tafel nicht mitnehmen darf.
Okay. Katharina, du hattest es kurz andeutet vorher, ihr habt feste Ausgabe-Abgabestellen. Mir ist witzigerweise gestern aufgefallen, da im Gallus, wo ich wohne, die an der Kirche ist auch eine Ausgabestelle. Habt ihr mehrere, viele oder sind das jetzt nur so vereinzelt welche?
Sind schon viele. Ich habe jetzt, Lisa, hast du eine Nummer für Frankfurt?
Genau, also wir haben offizielle Verteiler, einen in Sachsenhausen und einen in Bornheim. Und dann haben wir noch im Gallus, was du gerade genannt hast, in der Friedensgemeinde, die Frankenallee, genau, die Ausgabestelle sozusagen, wo das an einem festen Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ist. Das sind so die offiziellen. Die Verteiler sind immer zugänglich oder zugänglich, wie sagt man, wenn eben genau die entsprechende Gemeinde offen ist. Es gibt auch öffentliche Verteiler, das haben wir jetzt in Frankfurt nicht. Also öffentlich im Sinn von, dass man 24/7 hin kann. Bei uns ist das in den Gemeinden immer zu den Zeiten
also
der Gemeinde.
Also 24 Stunden, 7 Tage.
Genau. Keine Anglizismen, sorry.
Ja. Und ich muss ja auch was machen, ich kann ja nicht nur hier sitzen.
Genau, aber wie Katharina schon gesagt hat, wir haben halt noch viele so Abgabestellen. Also wir kooperieren in Frankfurt mit ganz vielen sozialen Einrichtungen, weil auch wenn bei uns der Umweltschutzgedanke im Mittelpunkt steht und nicht der soziale oder eben ganz und gar nicht die Bedürftigkeit, freuen wir uns natürlich, wenn Lebensmittel halt trotzdem da ankommen, wo sie auch am dringendsten benötigt werden. Also wir retten sie, das in erster Instanz, und es ist egal, wer sie ist, aber wir freuen uns natürlich noch mal mehr, wenn sie wo ankommen, wo sie besonders benötigt werden. Und deswegen haben wir neben diesen offiziellen Verteilern auch noch mal Abgabestellen. Das ist, wie gesagt, vorhin die Bahnhofsmission oder ähnliches, die stützenden Hände hier in Frankfurt. Ich weiß sie gerade auch nicht alle auswendig, beziehungsweise wir dürfen sie auch nicht alle nennen. Und da ist ganz klar abgesprochen, an welchen Tagen wir welche Art von Lebensmitteln vorbeibringen, weil die das bei sich sozusagen verarbeiten können.
Ja. Okay. Sandra, wäre eine sinnvollere Lebensmittelproduktion nicht die bessere Variante? Also der Überproduktion vermeiden?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an der Überproduktion liegt, sondern an den Qualitätsstandards, die der Handel setzt an die Lebensmittel, wie die auszusehen haben, dass man am Anfang schon direkt erstmal alles aussortiert und viele Sachen überhaupt nicht dort landen, wo man sie verkauft, sondern schon vorher wegsortiert werden, weil sie nicht schön genug sind, weil sie irgendwie krumm sind, eine falsche Farbe haben. Und es hat gar nichts mit Qualität, sondern nur mit Aussehen zu tun. Also hier könnte man auch auf jeden Fall ansetzen. Und man hat auch festgestellt, dass der Verbraucher eigentlich gar nicht derjenige ist, der das so möchte, sondern der Handel oft diese Standards ansetzt und die Dinge dann einfach gar nicht abnimmt beim Erzeuger.
Also letztendlich das gar nicht vom Acker oder vom Baum im Handel landet, weil es gewissen Normen nicht entspricht.
Richtig. Und oft sind es halt, wie gesagt, gar keine Sachen, die von Geschmack oder Qualität was zu tun haben. Ganz oft ist es einfach unpraktisch, sie zu transportieren. Also wenn man dann krumme Gurken hat und gerade Gurken hat, und dann passen die nicht gut in eine Kiste, und deswegen will man gerade Gurken. Ja, ich habe mich damit jetzt auch ein bisschen beschäftigt und habe dann geschaut, da gibt es verschiedene Handelsgüteklassen, die gehen dann von, ich glaube, A0, 1 und 2 und die 2 ist die schlechteste und die meisten Bio-Lebensmittel fallen unter 2. Also es ist wirklich nur was Schönes und nicht was pestizidfrei ist und was eigentlich gesünder ist. Also das ist was, was man vielleicht ändern könnte. Man versucht auch schon auf EU-Ebene das zu ändern, aber im Moment ist eigentlich der Handel, wo wir ansetzen müssten, dass die ihre Standards ändern.
Ja, ich habe mich schon oft gefragt, wer die Gurken eigentlich gerade biegt, wenn man das so sieht, was da vielleicht, Katharina, vielleicht kannst du da was dazu sagen, weil ich meine, also jetzt darf ich einen kleinen Einschub von mir, mich wundert es immer bei Äpfeln, wenn ich die Äpfel im Supermarkt sehe, im Geschäft, frage ich mich immer, wie schafft man das, dass ein Apfel wie ein anderer aussieht? Ich hatte mal vor längerer Zeit auch mit, also auf einer Streuobstwiese, ja, die mitgemacht, mitbetreut. Es gibt keinen Apfel, der wie der andere aussieht. Weder farblich, noch in der Größe, noch in der Form. Wie funktioniert sowas, dass Gurken immer gerade sind?
Also da ist ja auch ganz viel Technologie direkt auf dem Hof dabei, ne? Die Äpfel, denke ich, werden zum Beispiel wahrscheinlich mit, Entschuldigung, ich kenne die Wörter alle nur auf Englisch, ich weiß nicht, was
ich sage. Ja, sag es.
Mit so Grafting gemacht, ja, dass das halt quasi alles Klone sind voneinander, ja. Und ich meine, die ganze Sache ist ja grundsätzlich, die Arten, die wir essen, ich meine, erstens essen wir sehr wenig Arten von den ganzen Pflanzentypen, die es ja überhaupt gibt auf der Welt, ne? Aber Nummer zwei, auch die Arten, die wir essen, ich meine, es gab ja früher, oder nicht früher, aber es gibt grundsätzlich tausende von Arten von Äpfeln. Und wie viele haben wir hier im Laden? Genau. Vielleicht so 4, wenn es hochkommt, ja. Und da ist ja ganz klar, die ganzen alten Sorten birgen ja auch eine ganz andere, teilweise auch Biodiversitätspotenziale und so, als diese homogenisierten Inhaltsstoffe, genau. Was ja nicht nur für die Natur gut ist, sondern auch für die menschliche Gesundheit, ja. Insofern haben wir diese ganzen Sachen, sowohl die Umweltgesundheit als auch die menschliche Gesundheit, ist ja ganz wichtig, dass wir das zusammenführen in auch nachhaltigeren Anbaupraktiken, ja, nicht nur an nachhaltigeren Essenspraktiken und standardisierten Praktiken, wie du gerade gesagt hast, sondern
Sandra,
auch,
ja.
Wie die Sandra gerade gesagt hat, genau, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber ja, dass die überhaupt erst so krumm gerade sind, das hat ja ganz viel dann. Und man muss ja eigentlich auch überlegen, wenn die Gurken alle krummer sind, wenn man mehr in die Kiste kriegt, dann ist es ja auch vielleicht weniger CO2-Ausstoß, sie von A nach B zu transportieren, insofern.
Okay. Muss man mal das Gegenstück produzieren, das in die Krümmung der vorherigen Gurke reinpasst.
Genau, genau.
Lisa, ich habe dich heute Entschuldigung, Sandra, du sitzt mir im Rücken. Entschuldige, bitte.
Ja, zu den alten Arten finde ich ganz wichtig, dass man auch weiß, dass die sind, wie viel widerstandsfähiger eigentlich sind und man braucht viel weniger Pestizide. Also wenn man dann hier auch wieder ansetzen würde und die mehr zu kultivieren, den Verbraucher das nahezubringen, dass er eher die alten Arten kauft, können wir auch wieder ganz viel einsparen.
Ja, vor allem auch Transporte. Ich meine, wir haben eben saisonal bedingtes Obst und Gemüse und wir müssen nicht Äpfel aus Neuseeland halb gereift hierher transportieren. Die schmecken ja auch nach nichts mehr. Lisa, jetzt habe ich dich für heute zur DJ-nin oder DJöse auserkoren. Du hattest mal etwas Musik gemacht, bitte.
Ja, genau, du hattest mich gebeten. Ich habe mitgebracht von den Ärzten Deine Schuld. Das ist ein Lied, in dem es darum geht, dass man sich einmischen muss und einfach Gesellschaft mitgestalten. Und hört ihr auch gleich am Text selber, dass es ja zwar nicht unsere Schuld ist, dass die Welt so ist, wie sie im Moment ist, aber eben es unsere Schuld wäre, wenn sie so bleibt. Also es geht darum, dass man eben ja mitgestalten muss, damit sich was verbessert.
Ja, immer noch Radio X Umweltmagazin, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Lebensmittel, Mittel zum Leben ist unser heutiges Thema. Und dass es ja eigentlich wirklich viel zu schwertvoll ist, aus verschiedenen Gründen, um weggeworfen zu werden. Sandra, wir haben vorher mal ganz kurz über die Lebensmittelproduktion gesprochen und das, was in den Regalen überhaupt ankommt. Ich meine, die Zahlen sind, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ernüchternd, was da alles nicht ankommt.
Ja, ein Drittel der produzierten Lebensmittel erreichen nie den Supermarkt. Das sind 50 Millionen Tonnen. Die werden einfach aussortiert, weil sie hässlich sind oder den Standards halt nicht entsprechen, die angesetzt wurden. Und diese Standards, das sind Anforderungen an die Handelsklassen heißen die, und die sind von einer EU-Richtlinie gemacht worden. Sogenannte Vermarktungsnormen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass Kiwis keinen Stiel haben dürfen, dass es nicht diese Zwillingsfrüchte geben darf. Zitrusfrüchte dürfen nicht zu dunkel sein. Und Kohlrabi zum Beispiel sollte immer so ein Blattgrün haben, damit man sieht, dass er frisch ist. Also wenn das abgefallen ist beim Transport, dann kann man ihn nicht mehr in den Handel legen. Und oft halt, wie gesagt, ist es auch ein logistisches Problem. Und dann gibt es halt ganz oft, was ich auch auf der Stadtfarm selbst erlebt habe, ist, wenn es dann mal stark regnet und kalt ist und dann ist zum Beispiel der ganze Salat so an der Außenseite so ein bisschen glitzerig, durchsichtig. Den kann man dann nicht mehr in den Handel bringen. Auf der Stadtfarm ist es so, dass die StadtfarmerInnen das einfach mit nach Hause nehmen und dann selber essen.
Wo ist denn die Stadtfarm?
Die Stadtfarm ist in Sachsenhausen.
Okay.
Und genau, hier in Frankfurt, jeder kann da vorbeikommen, einmal im Monat. Meistens gibt es einen Mitmachtag, der ist dann auch offen, den kann man sich auf der Homepage anschauen. Da kann man einfach mal hingehen und mitgärtnern und sich anschauen, wie das funktioniert in Frankfurt.
Über den Ressourcenverbrauch haben wir ja vorher schon mal gesprochen. Welche Auswirkungen hat es eigentlich so, ja, wie soll ich sagen, global betrachtet, national, lokal betrachtet, dass wir so Lebensmittel wegwerfen, verschwenden, die Wertschätzung wahrscheinlich auch nicht mehr die, oder ja, nicht mehr die richtige ist.
Also ich finde vor allem die Auswirkungen, was Katharina vorhin gesagt hat, ist auf den globalen Süden, das ist viel extremer als bei uns, weil dort werden sie produziert, wir schmeißen sie hier einfach nur weg, aber dort ist dann einfach alles, was fehlt. Und dort fehlen dann die Ackerflächen für die Nahrungsmittel, die dann den Hunger stillen. Das, finde ich, ist das schlimmste Problem.
Okay. Katharina oder Lisa, jetzt fange ich mal mit dir an. Die Katharina darf sich nochmal ausruhen, durchatmen. ihr bezeichnet euch laut Selbstauskunft auf eurer Internetseite als ökologische Bewegung. Wie sehen denn die Hintergründe aus? Ich meine, da gibt es ja Zahlen, Daten, Fakten, wie viel weggeworfen wird, wer was, wie viel entsorgt, wegwirft. Mir fällt schon schwer, der Begriff wegwerfen zu benutzen im Zusammenhang mit Lebensmitteln.
Ja, du meinst jetzt, wie das bei uns so ist?
Ja, genau. Nee, also so in der Bundesrepublik zum Beispiel, ob es da Zahlen,
ja,
Daten...
Ja, da gibt es Zahlen, haben, genau. Ja. Ein bisschen was haben wir ja jetzt auch schon immer gesagt.
Ja,
also
genau.
Ne, ein Drittel von allen produzierten Lebensmitteln landet im Müll. Anstatt auf dem Teller, das sind in Deutschland insgesamt circa 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Und du hattest es vorhin auch schon gesagt, so 75 bis 78 Kilo pro Person pro Jahr, eben im Privathaushalt, was weggeschmissen wird. Und wir arbeiten oft auch mit den Aufklärungsmaterialien von der Initiative Zu gut für die Tonne vom Bundesministerium. Und die haben das so richtig schön, veranschaulicht auch, was genau wird weggeworfen. Das sind 34% Obst und Gemüse. Also der größte Anteil wirklich, der von Lebensmitteln verschwendet wird, jetzt hier bei uns in Deutschland, ist Obst, Gemüse. Dann viel Zubereitetes, weil wir ja auch gehört haben, ne, wir schmeißen eigentlich sehr, sehr viel im Privathaushalt weg. Gar nicht so viel jetzt im Einzelhandel, sondern noch mehr eben im Privathaushalt. Also entsprechend ist halt auch der Anteil an dem zubereiteten Essen, was in der Tonne landet, sehr groß. Das sind 16%. Und dann, was bei uns wirklich alle Foodsaverinnen und Foodsaver kennen, Brot, Backwaren, das ist schon verrückt, was da weggeworfen wird. Das sind auch wieder 14%. Also es ist ganz viel. Und wie gesagt, vieles zwar im Privathaushalt, aber auch einiges außer Hausverpflegung, in der Produktion. Und der Handel ist eigentlich ein kleiner Anteil, aber trotzdem ist das die Stellschraube, wo wir eben ansetzen. Weil selbst wenn das ein kleiner Anteil ist im Vergleich zu dem, was im Privaten weggeworfen wird, ist es ja doch wichtig. Und wir sagen halt, du hast es ja gesagt, wir sind eine Umweltschutzorganisation, da zählt einfach jedes Lebensmittel, was zu gut ist für die Tonne, was wir gerettet haben.
Katharina, hast du denn, ich weiß jetzt nicht, wie lange du jetzt schon bei den Foodsafern dabei bist, aber hast du den Eindruck oder wisst ihr, ich nehme an, ihr werdet da keine Statistik drüber führen, aber vielleicht so subjektives Empfinden, dass es mehr oder weniger wurde? Also ich denke, mit der Handel habe ich manchmal den Eindruck, dass die lernen, eben auch ein bisschen sorgfältiger mit umzugehen, weil bei denen ist es ja ein wirtschaftlicher Faktor wahrscheinlich. Aber habt ihr da so einen Überblick darüber, dass es weniger wurde?
Wird es leider nicht. Also wie du sagst, ist jetzt subjektive Einschätzung von dem, was ich im täglichen Retten, oder ich gehe nicht täglich retten, aber was ich sehe, wenn ich retten gehe, oder was wir so grundsätzlich an Erfahrungen machen mit den Betrieben, wo wir auch schon zum Teil ja wirklich über viele, viele Jahre sind. Das wird eigentlich nicht weniger. Und selbst jetzt durch diese Krisen, Pandemie, Krieg und so weiter, ganz krass angezogene Lebensmittelpreise, selbst das hat nicht reduziert. Also hat nicht die Lebensmittel, die weggeworfen werden, reduziert. Wir kriegen natürlich so ein bisschen was mit, was ja auch total cool ist, dass es andere Organisationen, andere Initiativen gibt. Es gibt sowas wie Too Good To Go, das heißt, die Lebensmittelbetriebe verkaufen erstmal nochmal bestimmte Lebensmittel mit einem reduzierten Preis. Das finden wir natürlich super, stehen wir total dahinter. Für uns ist es auch absolut wünschenswert, dass die Betriebe erstmal nochmal gucken, was sie noch verkaufen können. Und durch sowas wie Too Good To Go gehen dann halt vielleicht noch mal ein paar Sachen weg, die wir nicht retten müssen, sondern die der Laden noch verkaufen kann. Aber das ist ehrlich gesagt minimal. Also, oder dann holen wir halt die nicht abgeholten To-Go-To-Go-Päckchen ab. Also dann liegen die da dabei, bei dem, was wir sonst sowieso aussortiert hingestellt bekommen hätten. Und wie gesagt, selbst jetzt die letzten Jahre, die so Pandemie und Kriegs- und anderweitig konfliktgebeutelt waren, hat es nicht abgenommen. Nicht merklich.
Okay. Sandra, Mindesthaltbarkeitsdatum, kannst du da was dazu sagen? Das ist ja also ein Begriff, der vieles suggeriert, was aber nicht dahinter steckt, oder?
Ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jetzt auch was, was mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist in letzter Zeit, weil viel drüber gesprochen wurde. Zum Glück hat man jetzt auch den meisten Menschen klar machen können, dass es nicht der Tag ist, an dem man es wegschmeißen muss. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das Datum, bis zu dem das Lebensmittel noch die Qualitätsstandards auf jeden Fall behält in Geruch und Farbe und Geschmack. Aber es heißt nicht, dass das Lebensmittel nicht mehr genießbar ist. Es kann sein, dass man einen Joghurt, auch Bio-Joghurts hat man Tests gemacht, dass man sie 20 Wochen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch essen konnte, weil sie unbedenklich waren und es wurde im Labor getestet. Also sie waren wirklich keimfrei und waren nicht gesundheitsschädlich. Also wir sagen einfach testen mit euren Sinnen, riechen, vielleicht mal probieren, schauen, ob irgendwas sich verändert hat, ob sich Schimmel gebildet hat und wenn es nicht ist, kann man es einfach noch essen. Was nur ganz wichtig ist, ist, dass man es nicht mit dem Verbrauchsdatum verwechselt. Ja, das Verbrauchsdatum, das findet man auf Frischfleisch oder so, also bis da, das sollte man wirklich bis zum Verbrauchsdatum verbraucht haben.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ist ja eigentlich, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der immer drauf guckt, weil ich so einkaufe, dass es möglichst ein paar Tage reicht und fertig, also nichts Lager, oder? Dieses Verbrauchsdatum wäre mir jetzt bei Lebensmitteln noch gar nicht aufgefallen. Ist das hauptsächlich bei Frischwaren?
Ich glaube ja, ich kenne es auch nicht so richtig, weil ich esse ja gar kein Fleisch schon seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das ist vor allem bei frischem Fleisch zu finden.
Okay, aber der Knackpunkt ist schon dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie geht das bei euch, Katharina? Ich meine, das spielt ja bei euch sicher auch eine Rolle. Ihr werdet ja keine Lebensmittel in Umlauf bringen, die grenzwertig sind.
Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen hatte ich ja auch schon am Anfang angesprochen, dass es direkt es gibt eine von Food Sharing gemachte Lebensmittelqualitätsquiz, der beinhaltet auch andere Sachen, wo es um Ernährungssicherheit geht und natürlich auch, weil man ja dann die Verantwortung hat, wenn man Food Sharer ist, man holt die Sachen ab, man gibt sie weiter. Im Endeffekt ist man ja als Individuum dann da persönlich verantwortlich für, rechtlich verantwortlich für, wenn diese Sachen schlecht werden, wenn es einer Person dann schlecht geht. Deswegen machen wir ganz am Anfang diesen Quiz dazu, wo man echt viel darüber lernt, was für Sachen abzugeben sein dürfen, was nicht, ja. In diesen öffentlichen Verteilern zum Beispiel, die hier in der Stadt stehen, oder da dürfen zum Beispiel dann auch keine Milchprodukte rein und so, weil das sind natürlich Sachen, also Milchprodukte, Joghurt und so, Fleisch natürlich, das sind Sachen, wo es wirklich sehr kritisch ist, dass man da nichts weitergibt, weil da können ja wirklich Leute sehr krank von werden. Und die Läden arbeiten natürlich mit den Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich meine, die können es ja danach nicht verkaufen, nicht wahr? Insofern kriegt man als Foodsaver viele Joghurts zum Beispiel, oder Salate oder so, die alle am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, aber die zum größten Teil durchaus danach auch noch sehr gut essbar sind, wenn man, wie Sandra gesagt hat, halt sich auf seine Sinne verlässt, guckt, riecht, schmeckt, ob es noch gut ist oder nicht.
Ich hake da jetzt nochmal nach, weil das ist eine Sache, die mir auch schon immer so ein bisschen im Hinterkopf ist mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum. Gibt es wissenschaftliche Kriterien, die das auf diesen bestimmten Tag festlegen? Ich habe da irgendwie mal sowas mitbekommen, dass die Lebensmittelproduzenten, Lisa, du weißt es, du hältst den Finger, okay, diese Lebensmittelproduzenten, das, ich sage jetzt nicht willkürlich, aber es ist offensichtlich ein diffiziles Thema.
Es ist einfach nur, korrigiere mich oder ergänze mich gleich gerne nochmal, die Garantie vom Hersteller, dass das entsprechende Lebensmittel bis zu mindestens bis zu dem Tag die Farbe behält, die Konsistenz behält und den Geschmack. Ich glaube, es waren die drei, vielleicht gibt es noch was Viertes, so ungefähr um den Dreh. Also es ist eine rechtliche Garantie für diese Faktoren, die nichts darüber sagen, ob es noch essbar ist oder nicht, ob es gesundheitsgefährdend ist oder nicht, gar nichts. Mhm. Es geht um sowas wie Konsistenz, Farbe, Geschmack.
Ja, genau, so habe ich es selber auch in Erinnerung. Und es wird ja dann öfter, wenn man im Supermarkt, Sandra, im Regal nachguckt, stehen die neueren Sachen vorne und die älteren hinten?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Weiß das von euch
immer? Nein, also ich gucke immer bei der Milch und da stehen normalerweise die ältesten Milch vorne und die neueren hinten.
Okay.
Ja.
Okay.
Also ich denke, die sortieren, ich habe noch nicht im Supermarkt gearbeitet, aber in der Bar, wo ich gearbeitet habe, da sortiert man ja auch von vorne nach hinten aus. Ich nehme an, die
ja, der
das
Betrieb
auch so,
hat ja schon auch ein Interesse daran, genau, so viel wie möglich noch zu verkaufen und nicht aussortieren zu müssen. Mhm. Das heißt, wenn die neue Produkte Lebensmittel einsortieren, stellen die natürlich hinten dran, in der Hoffnung, dass die Leute in der Regel die Lebensmittel von vorne aus dem Regal rausgreifen und erstmal die nehmen, die nicht mehr ganz so lange haltbar sind. Der Lebensmittelbetrieb will ja auch nicht absichtlich mehr schlecht werden lassen. Ja.
Genau, er will ja die ganze Zeit auch die Profite im Auge behalten, also ist ja ganz klar.
Wie ist denn die Kooperation mit euren Partnern, Partnerinnen, also eure Lieferanten, sage ich jetzt mal? Habt ihr den Eindruck, dass die offen sind für diese Themen, Lebensmittelverschwendung oder?
Du sprichst jetzt von den Kooperationsbetrieben, wo
ja,
wir
genau.
Also die sind in der Regel, also erstens sind die super happy mit uns, weil die sich freuen, dass sie ihre Müllentsorgungskosten reduzieren können. Mhm. Also selbst wenn ein Betrieb vielleicht mit uns zusammenarbeitet, ohne diesen ökologischen Gedanken und die, sage ich mal, die Motivation zu haben, was für die Umwelt zu tun, dann haben die den Vorteil, dass sie ihre Müllentsorgungskosten massiv reduzieren können, weil du zahlst ja als Betrieb pro, weiß ich nicht, Tonne, die du wie viele Tage auch immer die Woche abholen lässt. Und dadurch, dass wir halt alles mitnehmen, was noch genießbar ist und nur der tatsächliche Müll da bleibt, können die massiv ihre Müllentsorgungskosten reduzieren. Aber genau darüber hinaus, also wir merken, wenn wir gerade bei der Neuansprache von Betrieben unterwegs sind, da kriegen wir in wirklich ungelogen 95% der Fälle ein begeistertes Ja, super, wann könnt ihr anfangen?
Okay, ja, das ist schön. Ja. Gutes Zeichen.
Ja, ist es.
Ja. Also einfach nicht zu vermeiden, die Frage nach der Finanzierung. Wie wird Foodsharing finanziert? Wie finanziert ihr euch als Verein?
Wir sind komplett geldfrei. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, es gibt sozusagen ganz viele Ortsgruppen. Man kann entweder, so wie wir das auch bis Anfang 21 waren, einfach als lose Organisation unterwegs sein. Dann ist man genau genommen irgendwie so ein nicht eingetragener Verein, aber es ist im Prinzip keine feste Organisationsform. Das ist dann auch was, wo du ja keinerlei Geld brauchst. Also wir holen die Lebensmittel kostenfrei ab. Wir dürfen
sie
aber selbstverständlich auch nicht weiterverteilen. Nee.
Keine Kosten?
Ja gut, also sagen wir mal, ich jetzt nicht, aber sagen wir, jemand fährt mit dem Auto irgendwo hin und hat Benzinkosten, um Lebensmittel retten zu gehen. Das machst du dann halt privat. Dann musst du schon selber dann deinen Tank wieder voll machen. Aber man darf ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, du kriegst dafür kostenlos Lebensmittel. Also so gesehen, genau. Und jetzt wir, seit wir die Vereinsform haben seit Anfang 21, sind ein e.V. und haben unter anderem eben den Verein auch gegründet, damit wir eine Versicherung abschließen können. Wir haben eine Rechtsschutz- und eine Haftpflichtversicherung und die kostet was, aber die tragen wir komplett mit freiwilligen Spenden. Also sowohl von unseren Vereinsmitgliedern, die Lust haben oder auch die Ressourcen, einmal im Jahr irgendwie 10, 20 Euro zu spenden und auch halt wissen, dass sie ja selber viel Geld sparen wegen den Lebensmitteln. Die spenden dann gerne, aber wir haben auch von extern sozusagen immer mal wieder Spenden an unseren Verein und damit schaffen wir das zum Glück sehr gut, diese Versicherung abzudecken. Aber grundsätzlich ist Foodsharing an sich komplett geldfrei.
Vielen Dank wieder bis hierher. Ich mache da immer Pause wegen der Musik. Also, Lisa, jetzt bist du nochmal gefordert. Welche Musik wollen wir denn als,
gut,
dürfen
jetzt,
wir als nächstes
ja,
hören?
Ja, gerne. Jetzt kommt meine Lieblingsband, das ist Linkin Park. Viel Spaß.
Ja, Mittel zum Leben, Lebensmittelverschwendung ist unser heutiges Thema. Die Sandra wird uns jetzt erzählen, was ihr am Radio, was wir alle eigentlich machen können, damit das Ganze zumindest auf einem erträglichen Niveau sich hält oder eigentlich ganz weggeht, Sandra.
Ja, noch einmal eine wichtige Zahl. Also 60% der Lebensmittelverschwendung finden in den privaten Haushalten statt. Und da habe ich auch auf der Seite von Greenpeace so ein schönes Beispiel gefunden. Also wenn wir jetzt einfach dastehen würden und Geld in den Container schmeißen würden, würden die Leute uns für bescheuert erklären. Aber wenn wir unseren Salat und unsere nicht aufgegessenen Mittagessen in den Mülleimer schmeißen, ist das ganz normal. Und wenn man ausrechnet, wie viel das dann ist, dann werfen wir 82 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf pro Jahr weg. Und es sind dann 235 Euro, die wir einfach in den Müll schmeißen. Dann kann man sich ausrechnen, bei einer vierköpfigen Familie hat man fast 1000 Euro, die man sparen könnte. Also nicht nur für die Umwelt, sondern auch für euren Geldbeutel. Wäre es gut, wenn ihr vielleicht beim Einkaufen ein bisschen darüber nachdenkt, was ihr kauft. Und ich muss mich ja auch selbst an die eigene Nase ein bisschen fassen, dass ich oft einkaufen gehe und dann mich verlocken lasse von den Sachen, die da in den Regalen stehen. Dann kaufe ich Sachen und die brauche ich dann vielleicht gar nicht. Dann muss ich dann schauen, wann ich sie essen kann, weil ich eigentlich ja was anderes geplant habe. Also wenn wir den Einkauf wirklich besser planen, können wir wirklich Geld sparen. Und wir können dann auch vielleicht, wenn wir satt zum Beispiel einkaufen gehen, das mache ich oft, dass ich satt gehe und dann kaufe ich nicht so viel.
Ja, das hätte ich auch schon gedacht, soll ich auch manchmal machen.
Ja, also das ist also das Hauptding, den Einkauf ein bisschen planen und das Essen ein bisschen zu planen. Und dann den Kühlschrank auch ein bisschen, dass man sagt, man stellt die Sachen nach vorne, die bald ablaufen, und mit der richtigen Organisation kann man da bestimmt einiges bewirken.
Lisa, habt ihr da eine Position dazu?
Ja, da kann ich mich eigentlich vielem anschließen, was Sandra schon gesagt hat. Und Otto, du hast es vorhin auch gesagt, du gehst einkaufen und kaufst nur so für die nächsten 1, 2, 3 Tage. Und das ist eigentlich genau auch das, was wir empfehlen. Also nicht einmal die Woche einen Rieseneinkauf machen, weil ich kann ja am Montag gar nicht wissen, worauf ich am Sonntag Lust habe. So. Also von daher lieber 2, 3 Mal die Woche einkaufen gehen. Ja, und dann einfach eben, ne, wie Sandra auch gesagt hat, immer vorher der Blick in den Kühlschrank und nicht erst nachher. Und dann nur das einkaufen, was ich tatsächlich brauche. Wir sagen auch immer, dass man, du hast das auch mit dem Kühlschrank schon angesprochen, ne, da ist auch immer noch eine andere Frage, zusätzlich zu dem irgendwie die Sachen nach vorne stellen und durchgucken, was läuft ab. Erstmal zu wissen, wie ich denn richtig lagere und kühle, weil also die Leute denken immer, Kühlschrank ist Kühlschrank, aber tatsächlich hat der Kühlschrank auf den einzelnen Stufen, und ich rede jetzt nicht irgendwie vom Gemüsefach unten, da wissen wir noch, das ist fürs Gemüse, sondern selbst oben die Stufen haben eine minimal unterschiedliche Temperatur. Und es gibt tatsächlich Empfehlungen, was genau ich auf welche Stufe vom Kühlschrank stellen soll, damit es sich möglichst lange hält. Also da kann man wirklich im Detail so viel machen, um zu vermeiden, dass Sachen schlecht werden.
Ich habe noch eine erstaunliche Zahl gefunden bei der Vorbereitung auf die Sendung. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Weil es vorher auch schon mal angedeutet wurde, Klimarelevanz, also Stichwort Klimaschutz, Transport und allem drum und dran. Die Lebensmittelverschwendung, wenn man das als Land betrachten würde, wäre es der drittgrößte CO2-Emittent weltweit nach China und USA. Also nur allein das, was wir im Überfluss produzieren und dann wegwerfen. Katharina, wie kann man bei euch mit einsteigen?
Also das ist an sich ganz simpel und wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder, weil es gibt eine Webseite, foodsharing.de. Und da kann man sich schon mal so ein bisschen informieren und so. Da sind auch die ganzen Schritte drin, aber man wird Mitglied auf der Webseite quasi. Und dann macht man erstmal diesen Quiz, von dem ich auch schon vorhin gesprochen habe, wo so ein paar die Basic-Ideen von Food Saving kommen und Foodsharing und von Lebensmittelhygiene und so. Nach dem bestandenen Quiz macht man dann Probeabholungen. Und das sind Abholungen, wo man in Betriebe geht und mit einer erfahrenen oder einem erfahrenen Foodsaver halt dem das zusammen macht, damit er ein bisschen zeigt, wie macht man das, was sind die Abläufe, was ist wichtig. Und danach ist man dann regulärer Food-Sharer. Man kriegt dann auch seinen Food-Sharing-Ausweis und danach gibt es, ich habe in Food-Sharing Karlsruhe angefangen, da macht man nur den Quiz und die Probeabholung und dann kann man schon regulär abholen gehen. Genau, aber ich lerne gerade, dass es hier in Frankfurt
hier bei
auch Schulungen gibt.
Richtig, bei uns Lisa. Ist es so, wenn man dreimal sich bei der Probeabholung gut angestellt hat, wenn es jetzt noch nicht so richtig läuft und wir das Gefühl haben, da hat jemand noch nicht so alles verstanden, dann machen wir auch vielleicht mit jemandem nochmal eine vierte Probeabholung. Wir wollen ja auch, dass sich alle wohlfühlen.
Also Probeabholung bedeutet in dem Fall, dass sie in Begleitung mit
jemandem... Genau, begleitete Abholung in einem Betrieb, wo man einfach auch mal ehrlich gesagt einen Eindruck kriegt für die Mengen. Also die Leute sind meistens bei den Probeabholungen wirklich von den Socken und meistens überfordert. Selbst wenn wir vorher sagen, du brauchst so und so viele Taschen, so und so viele Kisten, mach dich gefasst auf die und die Menge. Wenn die das erste Mal dann sehen oder die ersten drei Male, sind die meistens ja, erstaunt und auch ne, zum Teil geschockt. Ist ja auch blöd zu sehen, was da sonst weggeworfen worden wäre. Und genau, wenn man aber dann bei den Probeabholungen das alles gut gemacht hat und wir haben das Gefühl, der Mensch hat verstanden, wie das läuft, welche Regeln für uns auch wichtig sind, dann wird sozusagen das Profil freigeschaltet und dann kriegt man bei uns im Abgleich mit dem Personalausweis, weil wir natürlich schon auch nochmal auf Nummer sicher gehen müssen, dass diese Person die Person ist, für die sie sich ausgibt. Also man kriegt einen Foodsharing-Ausweis und wir kontrollieren da aber nochmal die persönlichen Daten, weil wir natürlich, muss man sagen, auch mit sensiblen Daten arbeiten. Ne? Wir haben von den Betrieben sensible Daten. Wir dürfen in die Lagerräume von vielen Betrieben rein. Da müssen wir schon auch auf Nummer sicher gehen, ja, dass der Mensch der ist, für den er sich ausgibt. Und dann kriegt man aber eben diesen Ausweis, macht nochmal bei dieser Ausweisübergabe eine kleine Schulung, wo wir von dem Organisationsteam sozusagen Botschafter, Botschafterinnen heißen die bei uns, wo wir nochmal gucken, ob die Leute wirklich alles verstanden haben, was wir sowohl theoretisch in dem Quiz als auch praktisch bei den Probeabholungen so besprochen haben. Und wenn man diese Schulung gemacht hat, darf man mit seinem Ausweis nach Hause gehen und ab dann kann man sich eben auf die verschiedenen Betriebe bewerben. Bei uns hier in Frankfurt im Moment über 115, wo man dann ja mithelfen darf.
Erstaunliche Zahl. Gibt es eine einfache Kontaktadresse, E-Mail oder was auch immer? Oder sagt nochmal eure Internetadresse.
Gerne. Also entweder foodsharing.de oder wenn man sich, dann ist man aber auf der Seite, wo eben unsere ganze...
Also der bundesweit.
Genau, dann, ja. Wenn man jetzt an uns, an Frankfurt am Main schreiben möchte, dann ist es frankfurt.am.main@foodsharing.network.
Okay. Aber Suchmaschinen finden euch.
Finden uns auch. Genau. Wir haben auch noch eine Frankfurter Webseite, wo ein bisschen Fotos hochgeladen sind und auch alle Kontaktadressen nochmal.
Sandra, Greenpeace.
Ja, natürlich.
Wir suchen ja auch immer Leute, oder?
Ja, wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder, die uns unterstützen bei unserer Arbeit. Und wir bieten immer einmal im Monat einen Schnupperabend an. Der nächste Schnupperabend ist am 6.2. immer montags um 18 Uhr, direkt bevor unser Plenum stattfindet, wo man uns dann auch kennenlernen kann. Und der Schnupperabend steht aber auch immer auf der Homepage. Also wenn ihr jetzt den Termin nicht aufgeschrieben habt, schaut ja auf die Homepage von Greenpeace Frankfurt. Da steht immer der nächste Schnupperabend.
Muss man sich da irgendwie anmelden?
Ja, genau. Man meldet sich an. Da ist auch gleich ein Button auf der Homepage. Da kann man draufklicken und sich anmelden.
Okay, vielen Dank euch, Lisa, Katharina und die Sandra. Ich fand es eine spannende Sendung, weiß nicht, wie es euch drei ging. Und natürlich werde ich nie erfahren, wie es den Leuten am Radio ging. Aber ich fand es sehr informativ und auch von der Atmosphäre her ganz gut, nett, schön. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, danke dir. Hat Spaß super gemacht.
Ich habe jetzt nochmal kurz einen Termin, bevor die Schlussrunde mit der Musik kommt. Das Senckenberg-Museum hat eine neue Veranstaltungsreihe gestartet am letzten Mittwoch, also sprich heute, wo wir die Sendung aufzeichnen. Der Titel ist Planetare Grenzen, die Welt ist nicht genug. Informationen über die Einzelveranstaltung, das fängt, wie gesagt, jetzt im Januar an und geht, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bis Mai. Tolle Themen, wenn euch interessiert, www.senckenberg.de/planetare-grenzen in einem Wort. So, und jetzt habe ich noch etwas Musik, und zwar, jetzt muss ich gerade mal auf dem Zettel gucken, der Steve Coleman, Five Elements, und der Titel ist DC Atmospheres. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.